Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, entweder vor oder nach der Wahl gleich hier im Gottesdienst zu sein. Ich habe gehört, im Radio heißt es, dass die anderen Länder mit sehr großer Spannung auf unser Wahlergebnis blicken. Und ich habe mir das vorgenommen, dass ich euch zwar eine Wahlempfehlung gebe, aber keine Wahlempfehlung gebe. Das heißt, ich mache euch Mut, geht echt wählen. Nutzt die Gelegenheit, eure Stimme, jetzt sagt jemand so etwas, ich gebe sie ab und habe denn 4 Jahre lang nichts mehr zu sagen. Also gebt nicht eure Stimme ab, sondern nehmt eure Stimme wahr. Und ich finde, dass das echt ein sehr, sehr, sehr großes Vorrecht ist. Es gibt Länder, da kannst du nur eine Partei wählen. Und für den Fall, dass du eine andere vorschlägst, kommst du ins Gefängnis. Und bei uns, du kannst, da gibt's ja 40 verschiedene Parteien. Das ist der Hammer, was wir alles wählen können. Und wo gibt's das schon zum Beispiel, ohne jetzt eine besonders rauszugreifen, dass es sogar Piraten gibt. Also, ist ja der Hammer. Piraten, die für dich Politik machen, würde man sich eigentlich in der Karibik schlecht vorstellen können. Gott kennen, es ist so für uns wahrscheinlich ein Thema, das wir eigentlich sagen müssen, wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir Gott wirklich kennen. Weil ich kann euch von großer Sicherheit sagen, ich glaube, dass Gott am Ende immer noch so viel größer ist, wie ich ihn mit meinem Verstand begreifen kann. Und wäre er nicht größer als mein Verstand, wäre er nicht Gott. Und das ist so was Großartiges eigentlich zu begreifen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ist so groß und großartig. Und bei manchen Dingen können wir uns schwer vorstellen, wieso passiert das eigentlich so oder wieso sind manche weltgeschichtliche Dinge so, wie sie sind, manche Stürme und manche schrecklichen Ereignisse, wieso passieren sie? Und wir werden es erst am Ende feststellen, wenn wir mal, wie jemand sagte, wenn ich wirklich ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen werde oder stehen und sagen, wie war das eigentlich damals? Ich möchte noch kurz einfach den Hinweis geben. Wir haben hier Kontaktkarten. Ich lade euch ein. Nachher werden wir sie durchgeben und dann nutzt einfach die Gelegenheit. Benennt, was ihr gut findet in unserem Gottesdienst. Benennt, was nicht so gut ist. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, es ist nicht so gut. Mein Hemd hat hier einen kleinen Fleck. Und jetzt seid ihr so abgelenkt und denkt immer nur an meinen kleinen Fleck. Oder lasst euch trotzdem auf das ein, was ich sage und was ich predige. Gott kennen, ich möchte mit uns einen Text aus Epheser lesen, und zwar die Verse im Kapitel 1, Vers 17 bis 19. Da steht, den Epheserbrief hat nicht der Herr Epheser geschrieben, sondern Paulus an die Gemeinde in Ephesus, jetzige Türkei. Ich bete darum, dass Gott, der Herr unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr kennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Soweit dieser Bibeltext. Und wir befinden uns, wenn wir als Christen unterwegs sind, auf einer Reise. Für viele klingt so, dass erstmal der Mensch lebt ja in irgendeiner kommt er in irgendeine Situation hinein, wird geboren, hat eine Biografie. Und manch einer denkt, ich war mein Leben lang auf der Suche nach Gott und jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Ich habe mich für Christus entschieden und bin jetzt am Ziel. Und ich sage dir, nein, du bist nicht am Ziel, sondern du bist an dem Beginn einer Reise mit Gott. Das Volk Israel damals, 400 Jahre in der Knechtschaft, in der Sklaverei in Ägypten. Und 400 Jahre ist eine echt lange Zeit. Manch einer weiß noch zum Beispiel, was sein Vater oder Großvater für eine tolle Nummer war. Ich weiß von einem Kerl, der sagte, mein Opa war Pfeifer, Schuhfabrikant und vor dem Zweiten Weltkrieg hatte das wohl aus dem Ausland gereicht, einfach drauf zu schreiben, Pfeifer, Deutschland. Und das kam bei uns an, oder bei meinem Opa. Und er wusste, da war echt, also irgendwann mit dem Krieg und so, enteignet und alles zerschlagen, nichts mehr. Aber ich sag dir, bei 400 Jahren in der Knechtschaft, wenn du sagen kannst, mein Vater war schon Sklave, mein Opa, mein Uropa, ungefähr, wie viele Generationen? 16 Generationen rechnet man, oder? Ein bisschen weniger, 12 bis 16 Generationen, nur Sklaven. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass diese Genetik in einem wirklich drinsteckt, wo es heißt, du bist ein Sklave und du bleibst ein Sklave. Das war schon immer so bei uns. Und das von früher sind wahrscheinlich Märchen gewesen, dass Gott wirkt, dass Gott am Reden ist, dass er mit Menschen auf Du ist. Das ist sowas von ausgemerzt. Du bist Sklave und du bleibst Sklave. Für was bist du da? Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen. Wenn du schlecht arbeitest, wirst du schlecht essen und schlecht schlafen, weil wir dir das entziehen. Also arbeiten, essen, schlafen. Und die Menschen haben angefangen, nach Gott zu rufen. Und Gott hörte das und es fing an mit einem Prozess. Ist auch interessant. Die Menschen haben nach Gott geschrien und die Lösung war nicht gleich da. So, ah ja, okay, zack. Sondern Gott begann mit dem Volk Israel eine Reise. Und das war erstmal ihre Herzen vorzubereiten, die Macht zu zeigen, sich dem Pharao entgegenzustellen, zu zeigen, wenn Mose im Namen Gottes was macht, dann passiert schon mal was. Hat ihnen aber in der Knechtschaft keine Vorteile erstmal gebracht, sondern Nachteile. Und dann diesen Glaubensschritt zu sagen, an dieser einen besagten Nacht, sie sollten ein Lamm schlachten, sie sollten das Blut nehmen, an ihre Türpfosten streichen, weil der Todesengel durchgeht und überall, wo dieses Blut nicht an den Häusern zu sehen ist, finden wir eigentlich echt ätzend, stell dir mal vor, das würden wir heute so machen. Aber überall, wo damals dieses Blut nicht war, ist der Erstgeborene gestorben, bis zum Pharao hinein. Und wir symbolisieren das, oder wir übertragen dieses Symbol, und die Bibel macht selber, so wie damals das Lamm geschlachtet wurde, wurde Jesus am Kreuz an den Längsbalken, an den Querbalken, wie bei einem Türpfosten, dran gemacht und jeder, der dieses glaubend annimmt, der wird nicht sterben. Aber sie waren ja nicht am Ziel, sondern das Spannende war, von dem Moment an waren sie auf einem Weg in ein verheißenes Land und ich glaube, jeder von uns befindet sich irgendwo in der Weltgeschichte. Entweder bist du vor dem Schritt eigentlich, dich ganz auf Gott zu verlassen und zu sagen, gut, kann auch sein, du sagst, ich hole mir hier und da ein paar christliche Aspekte. Oder du sagst, ich lasse mich auf eine Reise mit Gott ein. Und dann sage ich dir, wenn du dieses Hinwenden zu Jesus hast und sagst, ich glaube jetzt an dich, bist du nicht am Ende deiner, da bist du vielleicht am Ende deiner Suche, aber am Anfang deiner Reise mit Gott. Und unsere Reise als Christ besteht aus vier Schritten. Und ich finde es auch so markant, ich habe vor 2 Tagen einen Film angeguckt, Der war nämlich auf meiner Kaffeepackung, die ich gekauft habe. Sage euch nicht, dass ich Melitta gekauft habe. Da gibt es ab und zu, vielleicht liegt es daran, der Kaffee ist nicht so gut, aber nimm den Film dazu. Dann kriegst du umsonst dazu. Dann habe ich einen Film anguckt, der hieß Everest. Ging es um 1996 wieder, ein paar Bergsteiger den Mount Everest besteigen und das als touristisch etwas ausbauen. Und ich kann mich erinnern in meinem kurzen Leben, dass ich schon mal diese Idee hatte, boah, das würde ich auch mal wollen. Ich sage euch, ich habe im warmen Wohnzimmer den Film mit Chips und mit Gummibärchen gegessen, angeguckt mit meinem Sohn und habe danach gesagt, ich glaube, das brauche ich doch nicht. Aber wisst ihr was, wie besteigt man ein Everest? Wie besteigt man ihn? Schritt für Schritt. Wie isst man einen Elefant? Stück für Stück. Du kriegst nur durch kleine Schritte etwas geschafft. Bei diesen Steinkreisen in Irland oder in, also so auf den britischen Inseln, wo diese großen Steine oben auf den anderen Steinen querliegen, da wurde lang gerätselt und gefragt, wie haben die diese großen, schwere Blöcke da hochgekriegt? Mittlerweile ist man darauf gekommen, das war Stück für Stück. Und zwar kannst du nicht 100 Leuten sagen, hebt doch mal den Stein und stellt ihn da oben hin, sondern wenn du entsprechend Winkel ansetzt und du hebst ihn auf der einen Seite über den Winkel ganz leicht an und legst, und selbst wenn es nur ein Blatt Papier ist auf der Seite drunter oder etwas dünnes, das so wie ein Blatt Papier, und dann machst du es auf der anderen Seite, kannst du diesen großen Stein langsam auf eine Höhe bringen, um da oben drauf zu machen. Das ist hochspannend. Und Gott ist mit uns auf einer Reise, wo er sagt, weißt du, ich sehe dich wo ganz anders. Und wenn wir das sagen, und da musst du als Christ hinkommen, dann sind wir total überfordert und sagen, ich kann und das will ich nicht. Da fehlt mir mein eigener Glaube in mich oder ich kann ja nicht was hineinprojizieren. Unsere Reise als Christ besteht aus 4 Schritten. Erster Schritt ist Gott kennen. Ich sag's jetzt mal, dann sind sie uns leichter präsent. Der zweite Schritt auf dem Weg mit Christus ist Freiheit erleben. Der dritte Schritt ist eine Bestimmung, unsere Bestimmung entdecken. Entschuldigung. Und der vierte Schritt ist einen Unterschied machen. Bei Gott kennen in diesem Bibeltext, den wir hier lesen, das ist jetzt natürlich super farblich von mir, merkt ihr den Unterschied? So, das sollte eigentlich grün sein oder blau, aber ich muss es wohl beim nächsten Mal mit einer anderen Farbe unterstreichen. Hier heißt es bei Gott kennen, ich bete darum, seht ihr das hier? Ich bete darum, dass ihr ihn immer besser kennenlernt, heißt es im Epheser. Ich bete darum, dass ihr ihn immer besser kennenlernt. Der Paulus hat dann einen Wunsch, das ist was, was er nicht sagt, egal, sondern wir sollen Gott immer besser kennenlernen. Warum? In Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt Jesus was sehr Erschütterndes oder Erschreckendes. Da heißt es ab Vers 21, lesen wir hier, und zwar heißt es da, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Oha, das ist aber manchmal schon unserer Gospelhauslehre schon fast zuwider. Weil wir dachten, nee, jeder, der doch den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, denn den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Paulus möchte, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Und es ist so interessant, wie Jesus hier also in diesem Text sagt, die Argumentation ist, haben wir doch nicht von dir beauftragt dies oder jenes gemacht, in deinem Namen, also unter deinem Mandat oder mir ist es schon mal so gegangen, ich habe versucht, im Auftrag des Gospelhauses ein Auto zuzulassen. Damals unser erstes Gemeindeauto, den Bus. Bin ich nach Dieburg gefahren und hatte so gesagt, ja, ich möchte das Auto zulassen hier auf die Freie Christengemeinde, aufs Gospelhaus. Dann haben die mich angeguckt und gesagt, wer sind Sie? Wieso sollten? Dann habe ich gesagt, ich habe einen Pastorenausweis und so. Ja, aber woher wissen wir, dass Sie wirklich im Namen der Gemeinde geschäftsfähig sind? Zum Beispiel jeder, der irgendwo in einer Firma arbeitet, hast du Prokura, hast du Zeichnungsberechtigung, darfst du überhaupt? Und wie viele Scharlatane gibt es, die im Namen von irgendjemand irgendwas machen? Falls du wissen willst, wie das funktioniert, guck den Film mit dem Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can. Der hat vieles in vieler Namen gemacht, aber nie wirklich beauftragt. Und hier sagt Jesus, nämlich, wir argumentieren, denn haben wir nicht in deinem Namen so viel gemacht? Und wäre es nicht vielleicht viel besser, mit ihm das zu machen, anstatt in seinem Namen? Mit ihm, in der Beziehung, in diesem Kennenlernen. Er war dabei. Diesen Part möchte ich nächsten Sonntag noch größer ausbreiten, was es bedeutet, Gott kennenlernen. Aber diese Reise, ich möchte alle vier Sachen heute mal skizzieren, dass wir überhaupt wissen, worauf sich unsere Reise einlassen könnte. Der zweite Punkt ist, dass Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Denkt an das Volk Israel. Sie waren in Sklaverei und sie sind nicht gestorben, weil sie gehorsam waren und das Blut von einem Lamm an ihren Türpfosten. Aber sie waren immer noch unfrei, waren immer noch Sklaven. Und Gott wollte, dass sie aber aus der Sklaverei rauskommen, frei werden. Paulus betet und sagt, ich bete darum, dass er euch die Augen des Herzens öffne. Dass er euch die Augen des Herzens öffne, dass da eine Klarheit hineinkommt. Und wenn du klar bist, dann lernst du mehr frei zu werden. Wie viele Menschen von uns, jeder von uns hat ja auch gewisse, sagen wir mal, Biografien mitgenommen, wo entweder es sind Zwänge, Verhaltensmuster oder sonstige Dinge, von denen wir eigentlich froh sind, dass sie von uns niemand weiß. Und die wir auch sehr gut pflegen und als dunkles Geheimnis behalten. Und vielleicht haben wir es schon aber so gelernt, um diese Dinge herumzugehen oder gleich so auf die Palme zu kommen, wenn uns einer darauf anspricht, dass wir irgendwann selber glauben, wir haben gar kein dunkles Geheimnis mehr. Wisst ihr was? Auf der Reise mit Jesus will er, dass wir unsere dunklen Geheimnisse irgendwann sein lassen und dadurch heil werden durch ihn. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, drum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Freiheit ist also der nächste Schritt raus aus der Sklaverei auf eine Reise. Darum bekennt einander eure Sünden. Hast du auch schon mal gedacht, falls du jetzt so ein dunkles Geheimnis hast, das ist so peinlich oder das ist mir so unangenehm, das möchte ich mit niemandem besprechen, das mache ich selber mit Gott aus. Am Anfang unserer Ehe haben wir manche Dinge gehabt, die Dani und ich, wo sie versucht hat, mit mir das aufzuarbeiten, zu besprechen. Und ich habe sie auf Distanz gerufen und gesagt, du, das möchte ich mit Gott alleine ausmachen. Bitte lass mich. Das möchte ich mit Gott alleine ausmachen. Mir wäre viel lieber, Gott würde eigentlich hier durch den Bibeltext sagen, es reicht, wenn du Gott im Persönlichen deine Sünden berichtest, um frei zu werden. Aber ich finde es krass, einander eure Sünden zu bekennen und betet füreinander. Und Leute, daran erkenne ich auch echt ein Stück weit Wertschätzung und Freunde. Und das gibt sicher, ich würde jetzt ja nicht, soll ich im Radio sagen, wo meine Schwächen sind oder meine Geheimnisse, über die ich ungern rede, weil über die möchte ich ja nicht gerne reden. Aber es gibt echt, ich habe, um ein Vertrauensverhältnis zu Menschen mich darum gekümmert, wo wir einander alles sagen können. Und wo ich dann echt auch schon das, durchs Telefon oder im Persönlichen sage, ey, jetzt muss ich dir echt sagen, was mich total belastet. Und ich möchte davon frei werden. Und wir haben darüber gesprochen. Und wie gut ist es, wenn so jemand nichts sagt, so Deckel, ach, ist doch jetzt so schlimm, hab ich auch. Sondern vielleicht eher, mir geht's da ähnlich. Ich will mit dir beten und bitten und wir bitten um Vergebung. Und manche dunkle Geheimnisse hinter sich zu lassen, die man als Geheimnis allein mit Gott ausbreiten will. Freiheit erleben, das Volk Israel war nicht jeder für sich autonom unterwegs ins verheißene Land, sondern sie waren gemeinsam unterwegs. Freiheit erleben, und das möchte ich euch zurufen, Freiheit erlebst du nicht, wenn du allein mit Gott unterwegs bist, sondern in Gemeinschaft. Wo erleben wir Gemeinschaft? Wir haben einmal unsere Gemeinde ist so strukturiert, wir haben als Hauptereignis einen Sonntagsgottesdienst. Ab 2018 wollen wir das versuchsweise auf Samstagabend 18 Uhr legen. Das ist das eine, aber so richtig öffnen kann man sich da nicht. Es liegt ja auch ein Stück weit an der Art und Weise, wie so ein Gottesdienst aufgebaut ist. Wir sitzen nicht im Stuhlkreis zusammen. Es hat nicht jeder viel Redezeit. Wenn jeder von uns sagt, was da los wäre, da würden wir nicht zurande kommen. Also ist es gut, sich in kleineren Einheiten zu treffen. Bisher haben wir da entweder Hauskreise, wir haben Gebetsgruppen. Und wir möchten in den nächsten Monaten, Jahren auch vielleicht ganz neue Gruppen entwickeln. Nicht, weil wir sagen, wir haben so viele Mitarbeiter und wir sind so eine große Gemeinde, dass wir ein Riesenangebot bringen wollen, sondern weil wir gerne bedarfsorientiert und interessenorientiert Gruppen hier ermöglichen wollen, wo du und ich Freiheit erleben. Freiheit passiert durch Beziehung. Und Beziehung, wie das Wort eigentlich schon sagt, das geht nicht alleine. Das ist im Miteinander. Und da haben wir vielleicht in den vergangenen Jahren versucht, das immer so, die letzten 2, 3 Jahre waren wir da relativ leise, aber wir hatten immer auch so, es wäre doch schön, jeder geht in den Hauskreis. Aber Hauskreis ist vielleicht nicht jeder Manns, jeder Frau Sache. Und da wollen wir neu denken, aus unserer eigenen Begrenzung rauskommen und sagen, wie müsste eine Gruppe aussehen, in der du und ich Freiheit erleben können, in der wir uns gern treffen, dass wir nicht als einen Pflichttermin sehen, zu dem wir hin müssen. Vor allem, wie schaffen wir es, dass du einen einfachen Einstieg oder aber auch nach einer Zeit einen einfachen Ausstieg wieder bekommst. Aber wichtig ist nur, Freiheit erleben wir nur im Miteinander. Der dritte Punkt ist, auf unserer Reise mit Gott ist unsere Bestimmung entdecken. Jemand sagte mal, es gibt zwei markante Termine oder Momente oder Ereignisse in deinem Leben. Zwei markante Ereignisse. Das erste ist deine Geburt. Das zweite ist, wenn du begreifst oder erfasst, wofür du geboren bist. Was ist deine Bestimmung? Und hier im Epheser heißt es, ich bete darum. Das ist echt ein Gebet von Paulus. Ich bete darum, dass ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Wozu bist du auf der Erde? Und jeder von uns hat einen anderen Beruf, Bestimmung. Also wir haben diese Berufung eher sehr säkularisiert, wobei wenige mittlerweile noch von Beruf reden. Man macht ja nur noch einen Job. Aber dieses, ich habe eine von Gott geschenkte Begabung bekommen, die kann ich dort einbringen, um vielleicht nicht nur für mich Essen und Trinken abzudecken, weil du bist ja nicht Sklave, das von Arbeit, Essen und Schlafen geprägt ist, sondern Bestimmung heißt ja, ich mache was, das hat mehr Sinn als nur, dass ich mir wieder meine EC-Karte nutzen kann. Römer 12, Vers 6 heißt es, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Es ist sehr interessant, in diesem Satz kommt es gar nicht so richtig rüber, weil eigentlich bei diesem Wort Gaben sind Charismen gemeint. Und Charismen ist vom Griechischen her eigentlich dieses Gnadengaben oder Gnadengeschenke. Also es ist ein Riesenwortspiel, dieser Satz, der für uns so, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gnadengeschenke geschenkt. Also Gott ist gnädig, hat uns Gnadengeschenke geschenkt. Also das widerspiegelt sich permanent. Der gnädige Gott gibt, verschenkt in uns Gnadengaben. Das kann geistliche Gnadengaben sein, wie prophetisches Reden, wie die Gabe der Heilung, wie andere Dinge, die Gabe der Geistunterscheidung, der Heilung und so weiter, des Sprachengebets. Aber es ist auch das Talent gemeint, dieses für etwas gut können. Und 1. Korinther 12, Vers 27, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Und Paulus bespricht es im 1. Korinther auch so ziemlich markant. Leute, wenn ihr als Gemeinde jeder Einzelne ein Teil des Ganzen ist, dann ist es doch klar, dass nicht jeder Auge oder Ohr oder sonst was ist. Und wir haben ja diese Markanz, nicht nur, dass jeder von uns eine ganz andere Nase hat, so von der Profil und von der Markanz, und ich weiß, wovon ich rede, bei mir, sondern, dass wir natürlich nicht nur jeder Nase ist, in seiner Unterschiedlichkeit, sondern damit sich ja ein Leib auch bewegen kann und als Organismus gut funktioniert, ist es so, dass jeder auch was anderes einnimmt. Und dass jeder auch was einnimmt. Und vielleicht ist das auch ein ganz spannender Aspekt von diesem auf der Reise zu sein, wofür hat Gott mich denn berufen, begabt? Und es wäre wahrscheinlich irrsinnig zu glauben, ja, Gott hat mich da wahrscheinlich vergessen. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich könnte zwar so viel, aber ich habe gar nicht die Zeit. Also, beziehungsweise, ich hätte ja zwar die Zeit, aber in meiner Prioritätenliste möchte ich sie nicht nach oben schieben. Oder bist du fremdbestimmt, weil jemand anderer dir deine Zeit raubt? Auf unserer Reise mit Gott auch zu wissen, wofür hat Gott mich berufen, bestimmt. Paulus betet darum, dass wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott in euch gegeben hat, als er uns berief. Du und ich, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir eine Berufung, einen Ruf. Und also Rente ist eine Erfindung von den Gewerkschaften. Berufsleben, auch eine voll coole Sache. Ich zahle am Anfang ein bisschen was ein, dass ich dann später davon leben kann, wenn ich es nicht mehr so kann. Aber für und im Reich Gottes kannst du doch nicht sagen, also ich bin jetzt in Rente, sondern wir sind doch immer mit Jesus unterwegs und haben auch was wir geben können. Und wie cool ist es zum Beispiel, wenn Omas und Opas auf Enkel aufpassen oder beraten, weil sie Zeit haben oder ihr Wissen, einfach ihr Know-how weitergeben. Es gibt Phasen, da haben wir das vielleicht versäumt, von den Vätern und den Müttern echt lernen zu wollen. Aber es ist ein unschätzbarer Wert. So auch wenn du jetzt sagst, ich bin kurz vor der Rente, dann bin ich raus. Dann sage ich, nein, wir möchten von dir profitieren. Wir möchten, dass du dich mit deinen Begabungen, Berufungen echt einbringst im Reich Gottes. Und vierter Punkt ist, einen Unterschied zu machen. Und wieder im Epheser heißt es, ich bete darum, ich habe es mir anders bei mir formuliert, aber vom was für ein, ich bete darum, dass ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Dass ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und wer zu seinem Volk gehört und wer quasi Erbe ist von etwas, der wird sich anders verhalten. Es wird an seinem Verhalten sichtbar werden, dass er anders ist. Gut, das ist dem Volk Israel nicht immer lieb gewesen. Die wären gerne eigentlich so ein Volk gewesen wie jedes andere. Nicht was Besonderes. Aber, und manchmal wir Christen auch, ich möchte gar nicht da irgendwo anders oder negativ auffallen, sondern ich wäre gern wie jeder andere. Johannes 15, Vers 11 und Vers 8 und Vers 11 heißt es, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, sagt Jesus, und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Also, unsere Reise beginnt, wenn wir anfangen, Gott zu erkennen. Wenn wir sagen, ja, ich bin auf dem Weg mit ihm und ich erkenne an, dass ich mit ihm Dinge nicht nur in seinem Namen machen sollte, sondern wirklich, dass der Beziehung zu Gott da ist. Ich erlebe mehr und mehr die Freiheit, wenn ich auch mit Menschen in Gemeinschaft unterwegs bin, mich einer Gruppe von Gleichgesinnten öffnen kann mit meinen Stärken, aber vor allem auch mit meinen Schwächen und sie mit mir beten und wir Buße erleben. Ey Leute, das ist so krass, wie manchmal Menschen in Zwänge sind, die echt in Not sind. Und manches kann einfach, also gibt es ja Zwänge in verschiedenster Waschzwänge. Eigentlich ist es doch gut, wenn man sich regelmäßig die Hände wascht. Aber was bedeutet es, wenn einer sich permanent die Haut abschrubbt mit allen möglichen, weil er in einem Zwang ist? Was Menschen an Nöte haben und wie wichtig es ist doch, dass wir da in Freiheit kommen, durchatmen können, miteinander unterwegs sein. Das Dritte ist, zu erkennen, wofür bin ich eigentlich geschaffen. Und das Vierte, wenn ich erkannt habe, wofür ich geschaffen bin, dass ich dann auch bereit bin, einen Unterschied zu machen. Das ist ein hochspannender Aspekt. Im Englischen kann man das so toll sagen, Jesus is making the difference in my life. Jesus macht den Unterschied in meinem Leben. Wisst ihr, ich neige, glaube ich, echt sehr stark dazu, dass ich bei allem freundlich sein zu den Menschen auch als Jüngster von 7 Kindern, jetzt tue ich es schon quasi wieder entschuldigen, auch guck, wo ich bleibe. So, da habe ich denn gelernt, zum Beispiel, wenn ich eine Gummibärchentüte geschenkt bekomme, da würde ich die niemals vor meiner Familie aufpacken und sagen, das ist meine Tüte und mampf, 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 weil ich wüsste, ich müsste ja teilen. Also, dann wenn ich mal, und dann kann ich es in Ruhe futtern. Einen Unterschied machen heißt zu merken, hey, ich kann mich verändern und ich werde mich verändern und ich werde einen Unterschied machen. Und das ist auch so, was vielleicht für dich und mich das Relevante ist, dass wenn du in diese Gemeinde gehst, was verändert sich in unserer Gemeinde dadurch, dass du da bist? Bist du ein Grund für einen positiven Unterschied oder sagst du, es macht eigentlich nichts aus, ob ich da bin oder nicht? Wenn du sagst, eigentlich ist es egal, ob ich da bin oder nicht, dann machst du noch keinen Unterschied. Aber wenn du sagst, nee, das ist nicht egal, ob ich da bin, weil ich mache einen Unterschied, dann sind wir auf dieser Reise, wo der Paulus betet für, sind wir auf dem richtigen Weg. Und Leute, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte einen Unterschied in der Gesellschaft machen. Das muss für diese Stadt und für diesen auch zum Beispiel für den Lauftreff, wo ich donnerstags hingehe. Es muss für den einen Unterschied machen, ob ich da bin oder nicht, weil ich einen Unterschied mache, weil ich Jesus nachfolge. Nächsten Sonntag werden wir uns sehr ausgiebig um diesen Gedanken uns drehen und kümmern. Was bedeutet es, Gott zu kennen? Ihn wirklich zu kennen. Und ich mache euch Mut, nicht nur selber zu kommen, macht anderen Mut. Ey, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, unser Pastor will sich mit uns da auf eine Reise begeben. Nicht nur unser Pastor, ich glaube Jesus. Ich möchte mit uns jetzt in eine, ich möchte die Gelegenheit geben, wenn du jetzt eigentlich an dem Punkt bist, zu sagen, dass das klingt echt interessant und vielleicht bin ich noch gar nicht wirklich, ich bin zwar interessiert am Glauben, aber ich habe eigentlich noch nie wirklich so einen Schritt gewagt, zu sagen, Jesus, ich würde mich gern mit dir auf die Reise begeben. Für mich klingen diese 4 Schritte sehr schlüssig. Ja, ich möchte dich kennenlernen. Ja, ich möchte Freiheit erleben. Ja, ich möchte die Bestimmung in meinem Leben erkennen. Und ja, ich möchte einen Unterschied machen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass Gott mit dir nicht große Schritte gleich macht, so wie er einen schweren Stein irgendwo auf irgendein Steingebilde setzt, sondern er wird mit dir und mir Schritt für Schritt gehen. Und wenn es denn einen Berg zu erklimmen geht, dann sind die Schritte vielleicht auch manchmal wirklich mini kleine Schritte und nicht markante große. Und zwar in dem Tempo, in dem du und ich es gehen können und nicht in einem Tempo, das ein anderer von uns erwartet. Und das ist auch so wichtig. Gott ist interessiert, dass du deinen nächsten Schritt machst. Und vielleicht ist es auch so, dass du über Jahre oder Jahrzehnte in der Vergangenheit oder irgendwo das Gefühl hast, ich bin in meinem Glaubensleben mit Jesus eigentlich, ich trete da auf der Stelle. Oder ich war schon mal viel leidenschaftlicher, dynamischer, mehr mit Jesus unterwegs, als es heute ist. Und heute ist so eine gewisse Ernüchterung da. Ich mache dir Mut, dich heute ganz neu Gott anzuvertrauen und zu sagen, ich wäre interessiert daran, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich würde gerne den ersten Schritt mit ihm gehen, nämlich ich möchte Gott kennenlernen. Gott kennenlernen bedeutet, ich habe dieses Symbolische, das damals das Volk Israel gemacht hat, kurz erklärt. Johannes der Täufer sagte über Jesus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. An so vielen Stellen gibt Jesus selbst so eine Offenbarung, eine Antwort über seine Person und seine Rolle. Und er sagte an einer Stelle eines Nachts zu einem Theologen, weißt du, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dieser erste Schritt auf diesem Wunsch, Gott kennenzulernen, ist, ja zu Jesus zu sagen. Ja dazu zu sagen, dass er stellvertretend für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und stellvertretend heißt, ich muss nicht für meine eigene Schuld büßen, sondern jemand hat gebüßt. Aber ich tue Buße und bitte um Vergebung und um die Gnade Gottes. So lade ich uns ein und ich möchte uns vielleicht einladen, mal kurz die Augen zu schließen und vielleicht, und das frage jetzt so hinein, wenn du heute da bist und du sagst, ich möchte gerne Jesus mein Leben anvertrauen, dann in diese Atmosphäre der geschlossenen Augen hinein, heb doch mal einfach an deinem Platz die Hand und sag, ja, ich möchte das. Ich möchte mich Gott stellen und ich möchte auf dem Weg eine Reise mit Gott, in der ich mich bewege, möchte den ersten Schritt tun. Okay, danke. Danke, ich habe die eine Hand gesehen. Vielleicht ist ja noch jemand da. Sagt, ja, das möchte ich. Dann passiert jetzt nichts, kommen hier keine Vertragsunterlagen oder sonst irgendwie. Du machst, was heißt, passiert nichts, ist falsch. Es passiert was zwischen dir und Gott. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt vielleicht mit der Person und auch mit denen, die jetzt die Hand nicht gehoben haben, aber im Herzen das auch so glauben, dass wir ein einfaches Gebet miteinander sprechen. Ich bete vor und vielleicht zur Unterstützung der Person, die das jetzt auch zum ersten Mal betet oder wieder neu betet, dass wir, bete ich ein Gebet an und ich lade dich ein, dass wir es alle wiederholen. Und wenn du es zu deinem persönlichen Gebet machst, dann darfst du wissen, ey, das ist der erste Schritt mit Jesus, ihn kennenzulernen. Halleluja. Jesus, wir sind hier heute Morgen versammelt. An einem markanten Tag, 24. September, bedeutet, wir haben Bundestagswahl. Wir segnen die Politiker, wir segnen die Wähler. Wir brauchen echt Weisheit von dir, dass wir echt einen Unterschied machen können in dieser Gesellschaft. Und ich bete echt, dass die Wahl, wie auch immer sie ausgeht, echt gut ausgeht und dass unser Herz nicht erschreckt, egal was kommt. Und jetzt sind wir aber hier, weil wir eintauchen wollen in eine persönliche Beziehung mit dir. Und dort, wo der eine oder die andere sagt, ich möchte diesen Weg mit dir gehen, da wollen wir miteinander beten. Ich bete vor und wiederhol du es. Gott, wir kommen jetzt vor deinen Thron. Gott, wir kommen jetzt vor deinen Thron. Und wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und dass er mir meine Sünden vergeben kann. Jesus, ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Komm du jetzt in mein Herz. Hilf mir, diesen ersten Schritt zu ergreifen, mich auf eine Reise zu begeben und mit dir in das Land der Verheißung, das du schenkst, zu bewegen. Das war ein komplizierter Satz, sag's in deinen eigenen Worten, mich auf diese Reise ins verheißene Land zu begleiten. Jesus, ich erwarte echt, dass du dich gnädig erweist in meinem Leben. Und dass dieser heutige Sonntag eine Veränderung bringt, die Segen bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen.